Mörderische Heimatfans und Nachbarschaft, aufgepasst. Am 7. Juni ist es wieder soweit. Das große Mörderische Heimat Sommer Special 2025 findet statt. Erstmalig in dem großartigen Ambiente der Orangerie Fulda präsentieren Zeno, Shaggy und Lisa zwei packende True-Crime-Fälle zum Thema Sommer und Urlaub. Echte Fälle von Orten, die wir sonst nur von unseren Reisen kennen, bilden den Hintergrund für diesen einzigartigen Abend. Wichtig, es wird keinen Zusatztermin geben. Also seid schnell und sichert euch jetzt eure Tickets unter www.kreuz.com. Wir sehen uns in der Orangerie Fulda. Mörderische Heimat Extra wird präsentiert von IBB, House of Engineering, wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft.
Hallo und herzlich willkommen zum Extra im Februar 25 eures Lieblingspodcasts, eures Lieblings-True-Crime-Podcasts, Mörderische Heimat. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite natürlich der wunderbare Zeno Diegelmann.
Hallo Shaggy, und wir sind natürlich nicht zu zweit, sondern wir sind von letztem Jahr schon zu dritt. Und an meiner Seite sitzt natürlich die wunderbare Lisa Kardinale.
Hallo.
Da lacht sie, die Lisa. Ja. Lisa, wir hatten die Live-Shows, die standen hinter uns, drei ausverkaufte tolle Shows. Hat unglaublich Spaß gemacht, oder?
Das war der Wahnsinn.
Hat viel gelacht.
Absolut, ja, erstaunlich, dass man bei solchen Fällen dann doch manchmal noch auch zum Lachen kommt, aber das ist sehr befreiend manchmal, und Gott sei Dank ist das Publikum auch so positiv gestimmt, dass das dann ganz gut funktioniert. Aber Lisa, ganz kurz, es war jetzt in dieser Funktion nach dem Sommer-Special letztes Jahr ja das erste Mal im Kreuz für dich, dass du auch mit die Fälle vorgestellt hast.
Genau.
Ne? Wie war's?
Es war aufregend. Ich habe mich total gefreut. Und es war auch ganz spannend, weil wir ja auch unsere neue Stimme, den Philipp, dabei hatten.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, als ich interviewt wurde von euch.
Ja.
Und diesmal haben wir ein bisschen mehr von Philipp kennengelernt und durften ihn noch ein bisschen mehr vorstellen. Und da können wir auch gleich noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen.
Ja, vielleicht werden wir ihn ja heute ja noch mal vorstellen. Wir wollen noch nicht so viel vorwegnehmen. Die Live-Shows waren fantastisch, wie du gesagt, dreimal ausverkauftes Haus. Aber das blieb ja nicht bei den Live-Shows, sondern es kommen ja wieder neue Live-Shows, die sind am Start.
Genau. Und zwar im Sommer haben wir wieder was Wunderschönes für euch am 7. Juni in der Orangerie in Fulda. Tickets gibt es auch jetzt schon zu kaufen.
Das aber nicht stimmt. Nur dafür, gell?
Ja, also es ist ja Happy Hour sozusagen. Ne? Also es ist ja Wahnsinn, denn ab sofort gibt es auch schon Tickets für die nächsten, ich nenne es mal regulären Live-Shows im Januar. Ihr kennt das alle schon, unsere Live-Shows im Januar im Kreuz Fulda gibt es ab sofort auch Tickets, und zwar am 9. und 10. Januar haben wir dort unsere Shows. Greift schnell zu, ihr wisst, die sind schnell weg, und nicht, dass dann das Geschrei wieder groß ist.
Die sind sogar zum Teil schon weg, lieber Zeno, denn das war ja bei den Live-Shows haben wir das ja in den Verkauf gegeben. Die Leute, die bei den Live-Shows sind, haben immer den Vorteil.
Die haben immer das Vorkaufsrecht.
Und da sind schon etliche Tickets weggegangen, also greift auf jeden Fall zu, und damit es nicht schon wieder Ärger gibt, damit ihr euch nicht beschweren könnt, dass ihr keine Tickets bekommen habt.
Ja, genau so ist es. Aber wir würden uns freuen, wenn das natürlich genauso toll ist, wie das jetzt die zurückliegenden Shows alle waren. Volles Haus, tolle Stimmung, sehr nette Leute, tolle Gespräche. Das macht uns dann mindestens genauso viel Spaß wie euch im Publikum.
Apropos zurückliegend, wir hatten eine Staffel hinter uns, die auch wirklich sehr, sehr gut gehört wurde, sehr beliebt war. Habt ihr da Lieblingsfolgen, an die ihr euch erinnert?
Ja, also Rheinland-Pfalz ist ja für mich immer so der Weg nach Hessen.
Nach Fulda wird zu den Live-Shows.
Ja, vor allem nach Fulda, genau. Und deshalb ist mir die Folge 59 auch so in Erinnerung geblieben und hat mich da auch so ein bisschen mitgenommen. Und zwar war das der Autobahn-Sniper.
Ach ja.
Ja, ich bin ja auch einfach viel unterwegs, gerade auch auf der A3. Und wenn ich mir vorstelle, also wenn das so in der Zeit gewesen wäre, wo ich auch viel unterwegs wäre, dann... hätte ich kein gutes Gefühl dabei gehabt.
Ja, das glaube ich gerne. Wie ist es bei dir, Zeno?
Ja, es ist auch ja so ein persönlicher Bezug. Bei mir ist die letzte Folge aus der Rheinland-Pfalz-Staffel gewesen, diese Folge 60, Mord ohne Leiche.
Ach ja, genau.
Mit der Fall Steffen Braun mit dem Arzt, weil ich ja damals in der Nähe studiert habe, dort in Trier. Deswegen habe ich da irgendwie so ein bisschen einen Bezug zu. Das wurde ja auch in Trier verhandelt, dann der Fall. Ist auch ein sehr, sehr aktueller Fall gewesen. Deswegen mussten wir auch noch warten, bis das Urteil letztendlich gesprochen wurde. Deswegen war das auch der letzte Fall in dieser Staffel. Da haben wir
ja, bis zum letzten Moment
gewartet. Und dann hat es genau noch hingehauen sozusagen. Also das war so der Fall, den ich so aus dieser Staffel mitnehme. Wie ist bei dir, Shaggy? Hast du auch irgendwie einen Bezug zu irgendwas?
Ja, also ich fand die Staffel ja besonders cool. Also hat Spaß gemacht. Aber mal eine... Der, glaube ich, der krassesten Fälle war für mich diese Bernhard Kimmel. Das war diese Räuberbande da in Ende der 50er, ich glaube 57 bis 61 war das, die da durch den Pfälzer Wald gastiert ist oder durch den Pfälzer Wald.
Hassadiert ist.
Ja, so ein bisschen, ja, wie in einem alten Gangsterfilm. So Einbrüche, Raubüberfälle, Brandstiftung, sogar Mord gab es da.
Da waren wir alles dabei, ne?
Ja, da war irgendwie alles dabei. Und es ging ja auch weiter, nachdem die dann auch schon verhaftet wurden und so weiter. Das war ein ganz spannender Fall, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Hört euch die ganze Staffel am besten einfach nochmal an, insgesamt.
Ja, das stimmt.
Tolle Staffel.
Auf jeden Fall.
Ja. Bevor wir einen Ausblick geben auf die nächste Staffel, aber vielleicht einen Einblick kurz in die Zahlen, in die aktuellen Zahlen, die sind auch immer ganz spannend. Wir haben im letzten Monat, ich hatte es euch ja schon erzählt, die 3 Millionen Gesamthörerzahl geknackt.
Wow.
3 Millionen Gesamthörerzahl. Ja. Das ist schon Wahnsinn, oder?
Ja.
Ja, monatlich kommen da auch immer knapp 180 bis 200.000 hinzu, jeden Monat. Und die meistgehörte Folge übrigens, Folge 48, der eingebildete Kranke aus NRW mit knapp 100.000 Hörern. Mhm. Also verrückt, oder?
Aber kann ich mir auch gar nicht erklären. Also nicht, weil ich den Fall nicht gut finde, aber...
Das ist eine späte Folge.
Ja, erstaunlich, ne? Dass das so rauspiekt dann irgendwie so eine Folge.
Ja, in den Top 5 sind auch Folge 1 und bis 3 natürlich die ersten Folgen.
Das kann ich mir dann eher erklären.
Aber auch Folge 47, auch aus NRW, ist da auch in den Top 5. Ja. Also das sind die 5 erfolgreichsten Folgen. Das ist schon verrückt,
das ist spannend, wie das ist.
Ja. Ich habe noch interessante andere Zahlen. Wie hören die Leute unseren Podcast? Tatsächlich 1,4 Millionen haben unseren Podcast übers iPhone gehört.
Okay, vielleicht sollten wir da mal über eine Kooperation
nachdenken. Das ist interessant, ja, eine Kooperation wäre dann möglich. Oder 1,4 Millionen über Spotify, also auch da vielleicht eine Möglichkeit, darüber zu reden. Zweiterfolgreichstes Land ist die Schweiz mit über 100.000 Hörern. Also auch in der Schweiz werden wir ordentlich gehört. Auch in den USA haben wir über 30.000 Hörer. Also, weiß nicht, woher die. Wahrscheinlich. Exil-Deutsche, wahrscheinlich, die da da sind. Ja. Auch in Thailand. knapp 2000 Hörer.
Da gilt das Gleiche wahrscheinlich. Ja.
Die Auswanderer. Die Urlauber. Die Urlauber. Die deutsche Urlauber. Russland haben wir auch. 500 Hörer. Mhm. Auch das. Ja. Wo wir wahrscheinlich keine Karriere machen, ist Saudi-Arabien. Da stagniert die Zahl, steht schon länger bei 20.
20.
Ja, es gibt andere, die verdienen ihr Geld in Saudi-Arabien. Cristiano Ronaldo. Ja. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht.
Die haben auch nicht mehr Zuschauer im Fußballstadion als 20 Leute teilweise. Also von daher ist das schon okay.
Das stimmt wahrscheinlich. Und ganz spannende Zahl, wir haben einen Hörer aus dem Vatikan. Das hatte ich euch bei den Live-Shows ja schon mal erzählt. Ja. Ihr wisst schon, wer das ist wahrscheinlich,
du hast
oder?
Einen Verdacht.
Ja, ich habe einen Verdacht. Wir hatten ja die Folge mit dem geschändeten Bischof Bolte. Also ich könnte mir vorstellen, dass die gerade da auch gehört. Und witzigerweise, ich habe nachgeschaut, es ist tatsächlich der eine Hörer aus dem Vatikan, der diese Folge gehört hat.
Nein.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist wirklich diese Folge gewesen. Verrückt, oder? Also,
ja,
das ist schon Wahnsinn.
Liebe Grüße auf jeden Fall in die ganzen Regionen, wo ihr uns auch immer hört und in welchen Ländern.
Ja, und die Zahlen gehen ja gerade nach oben. Also wirklich steil bergauf. Und das wird sicherlich in der nächsten Staffel genauso sein. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel.
Wir hatten auch mal eine Nachricht bekommen eines Hörers oder einer Hörerin, ich weiß nicht mehr genau, die uns auch mitgeteilt hat, dass wir in den Top 20 Charts in Deutschland bei True Crime mit dabei sind.
Das stimmt.
Also das finde ich ja auch, da habe ich gar nicht so auf dem Schirm, aber toll, also ist natürlich schön zu hören und zu sehen dann auch in dem Moment, dass das so gut ankommt.
Ja, es ist auch immer die aktuelle Zahl, also wir waren auch schon in den Top 10 auch mal, sogar in den auf Top 6 waren wir mal in True Crime Charts, ganz kurz. Mhm. Wenn je nach einer neuen Folge rauskommt, natürlich steigen dann die Zahlen in dem Moment auch. So.
Ich finde, das ist ein hervorragender Moment, um mal Dankeschön zu sagen bei euch, denn ohne euch Zuhörenden und unsere Nachbarschaft würde es uns auch gar nicht mehr geben.
Das ist so, ja. Jetzt habt ihr uns halt am Hals.
Ja,
es sind noch ein paar Bundesländer übrig.
Zu verantworten jetzt.
Müssen wir halt da gemeinsam durch. Ne?
Wir haben uns auch ein Bundesland für die nächste Staffel ausgesucht schon. Das können wir ja jetzt kundtun, oder?
Ja, das können wir machen.
Ja.
Möchtest du das machen, Lisa?
Gerne. Oder? Und zwar geht es nach...
Trommelwirbel.
Niedersachsen.
So ist es. Es geht nach Niedersachsen und ihr müsst auch gar nicht lange warten, bis es losgeht mit den ersten Staffeln, denn es wird am 20. Februar losgehen. Das heißt, in 14 Tagen geht es schon los mit der ersten Folge.
Ja, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.
Also aber wir starten da.
Genau, also
wenn ihr diesen hört,
genau, der erscheint ist ja am 6. Februar erschienen. Also wenn ihr ihn erst am 10. hört, trotzdem am 20. geht es dann auf jeden Fall los. Nicht erst dann 2 Wochen warten.
Genau.
Definitiv. Du hast ja gerade bei unserer Nachbarschaft, wie wir liebevoll unsere Hörerinnen und Hörer nennen, bedankt. Aber wir müssen uns auch immer bei unserem Team bedanken. Es ist ja auch so rangewachsen. Wir haben unsere Technik-Crew, wir haben aber vor allem auch unsere Experten und einen Experte, der auch bei den Live-Shows Live-Shows dabei war, dem müssen wir auch mal herzlich danken. Und dem hast du natürlich mal wieder auf die Finger gefühlt. Sagt man das so überhaupt? Ich weiß gar
nicht, ob man das so sagt. Nein, auf die Finger geschaut wäre auch falsch. Wir haben hier auf jeden Fall Fragen gestellt. Genau. Nämlich unserem Kriminalwissenschaftler Professor Gerhard Schmelz. Lisa, du hast ihn besucht und hast ihm wieder ein paar Fragen gestellt, die ihr uns geschickt habt und die wir immer so ein bisschen sammeln. Sei es zu den zurückliegenden Fällen oder auch über die Polizeiarbeit im Allgemeinen.
Genau. Und da würde ich direkt mal rüberschalten in das Interview. Wie gerade angekündigt, sitzt nun vor mir der Professor der Kriminalwissenschaften, Gerhard Schmelz. Herzlich willkommen.
Ebenso herzlich willkommen. Guten Tag.
Hallo. Normalerweise besprechen wir ja immer ein paar Fragen zu den Fällen aus der vorherigen Staffel. Diesmal habe ich einige Fragen mitgebracht, die wir in unserem Live-Auftritt gestellt haben zu den Fällen dort. Allerdings vorher haben wir tatsächlich noch eine Frage. Und zwar geht es dort um Zwillinge und deren DNA. Mittlerweile wissen wir, über DNA können wir relativ viel herausfinden. Wie sieht das denn bei Zwillingen aus? Vor allem auch bei eineiigen Zwillingen.
Die DNA hat sich ja in den letzten Jahren ganz enorm weiterentwickelt und für die Kriminalistik und die Beweisführung war es tatsächlich immer ein Problem, wenn es sich um eineiige Zwillinge handelt, dass tatsächlich die DNA-Analyse zu den gleichen Ergebnissen kam und deshalb diese Spur, diese DNA-Spur eben nicht individuell zugeordnet werden konnte. Und das hat sich in den letzten Jahren durch diverse weitere Entwicklungen dann tatsächlich etwas anders dargestellt. In der Zwischenzeit ist es tatsächlich möglich, dass man eineiige Zwillinge auch tatsächlich unterscheiden kann. Und im Einzelfall mag das noch ein kleines Problem sein, weil letztendlich soll die Mutation dafür auch verantwortlich sein, dass sich während des Lebens die DNA-Struktur auch eines eineigen Zwillings verändert, sodass dann nach einer gewissen Zeit eine differenzierbare DNA zustande kommt und man tatsächlich dann eine DNA einer einzelnen Zwillingsperson zuordnen kann.
Mhm. Kann man das schon irgendwie abschätzen, ab welcher Zeit? Also sprechen wir da von den ersten Lebensjahren oder erst ab, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren? Ab wann findet so eine Mutation statt?
Das ist individuell ziemlich unterschiedlich, weil ganz einfach diese externe Mutation, insofern aber auch interne Veränderungen, individuell unterschiedlich ablaufen. Man kann grob davon ausgehen, dass die DNA bei der Geburt noch etwa 1:1 dasteht. Mhm. Und dass sich dann im Laufe der Zeit aufgrund individueller Veränderungen die DNA auch verändert. Mhm. Aber jetzt genau zu sagen, das geht ab dem 5. Lebensjahr oder dem 10. Lebensjahr, ist schwierig. Man muss dann im Einzelfall gucken, welche Differenzierungsmöglichkeiten es dann gibt. Im konkreten Fall, und da die Täter ja meistens mindestens 15, 20 plus sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man unterscheiden kann.
Okay. Spannend. Spannende Entwicklung.
Ja, das ist mit der DNA sowieso nicht zu fassen, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Das ist unglaublich.
Ja.
Und davon profitiert man natürlich auch insbesondere im Bereich der Cold Cases, weil man dort tatsächlich wirklich einige DNA-Spuren vor Jahren gesichert hat, die man damals eben noch nicht untersuchen konnte und individuell zuordnen konnte. Aber heute gelingt das also in Perfektion. Und so, dass natürlich dann, wenn man einen Tatverdächtigen hat, denn das ist das ja das Entscheidende, man muss, die beste Spur nutzt ja nichts, weil man keine Vergleichsmöglichkeit hat. Und wenn man dann aber eine realistisch gute Vergleichsmöglichkeit hat, dann hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, nach 30, 40 Jahren, wie das schon öfters passiert ist, einen Mord, der ja nicht verjährt, zu klären. Das ist tatsächlich so.
Bei Cold Cases ist es natürlich ein absoluter Glücksfall, wenn wir dann auf einmal was finden oder dass man was findet, wo man darauf zurückgreifen kann und dann jemanden überführen kann. Anders sieht es ja aus, wenn jemand schon verurteilt wurde, freigesprochen wurde und sich dann im Nachhinein nochmal herausstellt, eben durch jetzt mögliche DNA-Spuren oder auch neue Gutachten, dass sich doch was ändert und man den Täter freigesprochen hat.
Ja, da gibt es tatsächlich mehrere Beispiele dafür. Ein sehr markantes Beispiel ist ein Tötungsdelikt aus den 80er Jahren in Nordrhein-Westfalen, wo ein Mädchen vergewaltigt wird. Der Täter dieses Mädchen entsorgt, etliche Kilometer weit vom eigentlichen Wohnort entfernt. Man aber dann im Laufe der Ermittlungen den DNA-Spuren in Form von Sperma natürlich sicherstellt, den Täter ermittelt, aber damals die DNA-Spuren noch nicht auswerten kann, nicht zuordnen kann, höchstens die Blutgruppe, mehr war nicht drin. Und der ist tatsächlich damals auch ermittelt worden, angeklagt worden, es gab einen Gerichtsprozess und während des Prozesses ist er freigesprochen worden, mangels Beweise. Mhm. Der Vater der getöteten Tochter hat dann sehr intensiv lange Zeit noch sich um darum bemüht, Unterschriften zu sammeln und eine gesetzliche Veränderung zu erreichen. Und das hat er letztendlich dann auch geschafft, Jahrzehnte später. Ganz einfach deshalb, weil man ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre DNA besser zuordnen konnte. Man hatte die Spermaspur, man hatte einen Tatverdächtigen. Mhm. Man konnte die DNA-Spur, die Spermaspur, jetzt dem Tatverdächtigen zuordnen. Und es war ein Hit, ein Treffer. Ja. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Freigesprochene tatsächlich der Täter war, diese Wahrscheinlichkeit lag bei 99,9%, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und deshalb ging es natürlich darum, dass er jetzt auch eine neue Verhandlung bekommt, weil die Beweislage eine ganz andere mhm. ist. Und das ging also zunächst mal weniger gut, weil man ganz einfach dort keine gesetzlichen Möglichkeiten hat. Und deshalb hat der Vater letztendlich initialisiert, dass die alte Bundesregierung noch tatsächlich eine strafprozessuale Veränderung beigebracht hat und wir dann, oder die Polizei, die Ermittlungsbehörden die Möglichkeit hatten, tatsächlich bei bestimmten Delikten, also es ging ja nur um Mord oder Folgermord, die also nicht verjähren, tatsächlich dann eine neue Anklage durchführen konnten, also eine Festnahme mit dem Ziel eines weiteren Prozesses, eines neuen Prozesses. Mhm. einer neuen Verhandlung durchzuführen. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Es kam 2021 dann dazu, dass die gesetzliche Veränderung in Kraft trat. Der Verdächtige ist dann darauf festgenommen worden, ist ein Haftbefehl, in Untersuchungshaft gegangen, hat sich einen Verteidiger genommen. Und der Verteidiger hat natürlich dann rechtsstaatlich durchaus nachvollziehbar auf das Grundgesetz verwiesen, hat gesagt, ihr müsst euch mal den 103 im Grundgesetz angucken, da steht klipp und klar drin, wenn jemand irgendwann mal schon mal freigesprochen worden ist, kann er grundsätzlich nicht mehr einen neuen Prozess bekommen. Punkt. Das war das Problem. Es hat dann noch 2 Jahre gedauert, bis der Vorgang dann zum Bundesverfassungsgericht ging und das Bundesverfassungsgericht dann klar entschieden hat, wir haben diese Regelung, ist jemand freigesprochen worden, gibt es sehr eingeschränkte, zum Beispiel ein Geständnis, gibt es sehr eingeschränkte Möglichkeiten, eine neue Hauptverhandlung zu eröffnen, ansonsten ist das nicht möglich. Deshalb auch in diesem Fall kann diese Person nicht mehr erneut angeklagt werden. Es gibt keinen neuen Prozess. Punkt.
Das ist Wahnsinn, ne?
Obwohl man weiß, er war es wohl. Mhm. Das ist schon heftig. Ja, das kann man, glaube ich, nachvollziehen, dass dort gravierende rechtsstaatliche Grundsätze dann sich letztendlich durchgesetzt haben, obwohl man, wenn man das Ganze rational betrachtet, auch natürlich und emotional vor allen Dingen betrachtet, dann man zu ganz anderen Ergebnissen kommen kann. Ne?
Was wäre denn nötig, um so ein Gesetz möglicherweise zu ändern? Oder wie könnte man sowas auf den Weg bringen? Wie müsste so ein Gesetz dann aussehen?
Ja, das Gesetz war eigentlich relativ klar, dass aufgrund von neuen Beweismöglichkeiten, da war insbesondere natürlich die DNA damit gemeint, trotz Freispruchs eine neue Verhandlung eröffnet werden kann. Mhm. Und das Hemmnis war ganz einfach die Grundgesetzregelung, das geht nicht, wenn er freigesprochen worden war. Und deshalb ist eine gesetzliche Änderung jetzt diesbezüglich so eigentlich überhaupt nicht mehr möglich. Der Versuch ist ja unternommen worden. Der Versuch ist gescheitert. Mhm. Wir haben jetzt vom Bundesverfassungsgericht die Bestätigung bekommen, es geht nicht. Der rechtsstaatliche Grundsatz des 103 zählt. Und von daher gesehen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie jetzt künftig eine Veränderung da stattfinden soll, weil das ja verfassungsrechtlich jetzt geregelt ist.
Mhm. Wissen Sie vielleicht, ob das in anderen Ländern genauso ist wie bei uns oder gibt es Länder, die das anders handhaben?
Also in europäischen Ländern ist es nicht bekannt. Mir ist jetzt bekannt geworden, dass es in England, United Kingdom, tatsächlich eine solche Bestrebung gab und auch tatsächlich eine solche Veränderung gab, dass man aufgrund von neuen Beweisen eine neue Gerichtsverhandlung durchführen kann. Ansonsten, jetzt nach dem Brexit, ist auch nicht damit zu rechnen, dass das jetzt EU-weit umgesetzt wird. Also im Moment ist es so, dass es EU-weit nicht erkennbar ist, dass es dort eine andere Regelung gibt. Im Gegenteil, weil das EU-Recht letztendlich darüber steht. Und in England, jenseits der EU, sage ich mal bewusst, tatsächlich man darum ringt, dass man das weiterhin praktizieren kann und dass es noch weiterhin gilt. Im Moment ist nicht erkennbar, dass es aktuell nochmal aufgegriffen wird, aber ich kann nicht ausschließen, dass es nochmal aktuell aufgegriffen wird und diese Diskussion nochmal geführt wird, vielleicht unter anderen Bedingungen, mit anderen Lösungsmöglichkeiten vielleicht.
Es wäre ja wünschenswert, ne? Weil ich meine, die Technik ist im Fortschritt. Ja. Wer weiß, was es vielleicht in 5 oder 10 Jahren noch für technische Möglichkeiten gibt, um wieder neue Fälle zu lösen. Und
es gibt einen anderen markanten Fall aus Nordrhein-Westfalen, aus Essen, wo ein Mann seine Frau getötet hat und dann Richtung Niederlande gefahren ist und auf dem Parkplatz entsorgt hat. Wirklich entsorgt hat. Und dann ist wirklich was sehr Interessantes und Bemerkenswertes passiert, dass nämlich dann die Frau gefunden worden ist an diesem Platz und dort eben tatsächlich geborgen werden konnte, obduziert worden ist. Und es war klar, sie ist getötet worden. Daraufhin, es ist ja oft so, dass eine Täter-Opfer-Beziehung besteht, geriet der Ehemann in Verdacht und man konnte ihm auch im Grunde genommen einiges nachweisen, aber es hat nicht gelangt. So, und dann ist was unglaublich passiert, dass der Ehemann die Frau ausgeladen, die hat die im Kofferraum transportiert und hat sie dann ausgeladen. Er musste den Kofferraum öffnen. Und während der Kofferraum eröffnet oder geöffnet war und er die Frau dort abgelegt hat, ist ein Eichenblatt von einem Baum in den Kofferraum gefallen. Mhm. Hat er natürlich nicht gemerkt, Kofferraum zu, fährt nach Hause. Als dann tatsächlich er auch in Verdacht gerät hat, ist dann eine Durchsuchungsaktion bei ihm gestartet worden und eine Kollegin aus Essen, meine ich, hat dann tatsächlich dieses Eichenblatt sichergestellt, dass man damals auf keinen Fall untersuchen konnte, ja, so in den 80er Jahren. Und Jahre später, Cold Cases, hat man dann drüber nachgedacht, Menschenskinder, es gibt eigentlich nur aufgrund unserer Ermittlungen, die schon jahrelang laufen, nur einen Tatverdächtigen, das ist der Ehemann. So, und dann hat man dann tatsächlich versucht, was können wir, wie können wir was beweisen? Und da ist man auf dieses Eichenblatt gekommen. Und dieses Eichenblatt war dann die Frage, können wir das beweisen? Wir wissen, Eichen gab es dort am Ablegeplatz, hat man den Ehemann vernommen. Und der sagte, war nie da, nie Richtung Niederlande gefahren. Ja, das war natürlich für ihn schon deshalb schwierig, weil jetzt wurde es kritisch, weil beim BKA dieses Eichenblatt untersucht worden ist und dann ist was sehr Markantes passiert, was heute eigentlich bei den meisten biologischen Spuren Standard ist. Man kann bestimmte biologischen Spuren ganz exakt zuweisen, DNA-technisch, wie bei menschlichen DNA oder bei Säugetieren auch. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass das BKA in der Untersuchung sagt, dieses Eichenblatt stammt von einem bestimmten Baum und dieser Baum stand bei der Entsorgung, in Anführungszeichen, direkt neben dem Fahrzeug des Betreffenden und es muss tatsächlich dann während des Ausladens und des Öffnens des Kofferraums muss es tatsächlich reingefallen sein. Ja. Ein entscheidendes Beweismittel für die Verurteilung später. Und bei diesen Cold Cases spielt eine DNA natürlich eine große Rolle und das muss man wirklich auch wirklich toll herausstellen, dass es viele Kolleginnen und Kollegen dann gab, die diese DNA-Spuren quasi in den 80er Jahren vor allen Dingen auf Verdacht sichergestellt haben. Ja, man hatte dann unterschiedliche Spuren an unterschiedlichen Kleidungen. Man hatte damals in den 80er Jahren oder vorher sogar nicht drauf geachtet so sehr. Und von daher gesehen hat man tatsächlich dann später die Möglichkeit gehabt, Spuren zu sichern und die dann DNA-technisch zuordnen. Mhm. Und da sind viele Fälle im Nachhinein noch nach 30, 40 Jahren geklärt worden. Mhm.
Wie sieht das denn aus mit Führungszeugnissen? Wenn wir jetzt eben auch schon davon gesprochen haben, dass jemand freigesprochen wurde, wird sowas zum Beispiel auch in einem Führungszeugnis mit hinterlegt oder werden auch gewisse Dinge nach einer geraumen Zeit gelöscht? Kann man eine Löschung beantragen? Mhm. Ja. Wie sehen solche Dinge aus?
Ja, also das Führungszeugnis, allgemein betrachtet als polizeiliches Führungszeugnis, wird ja aus bestimmten Anlässen vorgelegt. Es gibt auch unterschiedliche Führungszeugnisse, von dem sogenannten normalen Führungszeugnis bis zum europäischen Führungszeugnis, das dann vorgelegt wird. Es beinhaltet die Vorstrafen. Das ist das Entscheidende dabei. Es gibt ein Gesetz, das ist das Bundeszentralregistergesetz, wo klipp und klar geregelt ist, was dort im polizeilichen Führungszeugnis, so nenne ich es jetzt mal, tatsächlich enthalten sein muss. Und das sind also die Verurteilungen, die strafrechtlichen Relevanzen letztendlich. Und im Bundeszentralregistergesetz steht natürlich auch drin, wann die entsprechenden Einträge gelöscht werden müssen. Ganz klar, ist ja ein Unterschied, ob es Jugendliche oder Erwachsene sind, zum Beispiel nach 3 Jahren, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, gegebenenfalls nach 20 Jahren. Und dann werden die gelöscht und dann sind die einfach nicht mehr enthalten. Mhm. Und das kann natürlich durchaus ein Problem sein, denn es gibt ja bei Justiz, wenn es nicht lange dokumentiert wird, in irgendwelchen Landesdateien, sage ich mal, gibt es ja natürlich auch Fristen, dass Polizei und Justiz solche Akten löscht. Und wenn dann neue Täter oder alte Täter neu auftreten, dann hat man unter Umständen keine Kenntnis mehr. Ja. Mhm. Es gibt ein Beispiel, auch aus Hessen, dass man tatsächlich dort einen Tatverdächtigen hatte, der als Jugendlicher einen Mord begangen hatte, 20 Jahre später als Erwachsener wieder und man wusste gar nichts mehr von der ursprünglichen Straftat, weil sie gelöscht war.
Wahnsinn.
Das ist schon beachtlich, ja.
Also bleiben gar nicht alle Sachen immer drinstehen?
Nein.
Okay.
Das ist datenschutzrechtlich heute überhaupt nicht mehr möglich, wobei die datenschutzlichen Regelungen sehr intensiv bei uns sind. Das muss man schon sagen. Man darf es jetzt mit Social Media nicht vergleichen, aber wenn wir Datenschutz und Polizei sehen, dann ist immer eine gewisse, sage ich mal, Skepsis damit verbunden, dass Polizei ja alles sammelt und verdächtig und keiner bekommt es mit, was natürlich in der Praxis überhaupt nicht der Fall ist. Ja, und das ist also überhaupt wenig nachvollziehbar, dass man tatsächlich zum Beispiel Kinderpornografie Pornografie zu 70-80% nicht aufklären kann, weil wir die entsprechenden Regelungen, gesetzlichen Regelungen nicht haben. Die ist natürlich auch die Telekommunikation weitgehend beziehen. Das ist schon regt zum Denken an, ja. Und Datenschutz hindert natürlich auch logischerweise die polizeilichen Ermittlungen. Aber wenn auch in einem Rechtsstaat es ganz klare Regelungen gibt, gesetzliche Regelungen gibt, und wir ja nicht als Polizei speichern, sondern diese Speicherung abrufen müssen, aufgrund eines richterlichen Beschlusses in absoluten Ausnahmefällen, da muss man vielleicht mal aufgrund des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit mal drüber nachdenken, ob das noch gerechtfertigt ist oder ob nicht möglicherweise hier datenschutzrechtliche Einschränkungen einfach erforderlich sind. Allein schon, wie gesagt, aufgrund der Verhältnismäßigkeitserwägung. Es geht um gravierende Delikte auf der einen Seite und relativ geringe Eingriffe, fast kaum spürbare Eingriffe auf der anderen Seite. Ich finde, da müsste man mal drüber nachdenken, ob man da nicht nachregulieren sollte oder muss.
Also gerade bei so großen Sachen, ich so, Mord, dass sowas irgendwann gelöscht wird, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet.
Ja, ist aber so.
Denn wir haben ja im letzten Extra, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ja in bestimmten Berufsbereichen auch ein Führungszeugnis vorausgesetzt wird. Genau, dass es vorgelegt werden muss, gerade wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Ja, ja, ja. Und wenn ich mir da jetzt nochmal vorstelle, dass gewisse Dinge wirklich gelöscht werden. Also eigentlich möchte ich es mir gar nicht vorstellen.
Das muss ich mir nicht vorstellen, weil ich aus dem Fall, den ich vorhin dargestellt habe, weiß, dass diese Person tatsächlich zufälligerweise durch eine mir bekannte Person, mit dem ich damals befreundschaftet war, dass der seine zwei Mädels ihm zur Obhut gegeben hat und er drauf aufgepasst hat und keiner wusste, was da irgendwie mal war.
Furchtbar.
Es ist schwierig, ja. Es ist schwierig.
Also diese Frage zielt ja auch schon auf den Fall von unseren Live-Shows ab. Und die nächste Frage wird das auch. Dort geht es, ich möchte gar nicht zu viel verraten, denn ich denke, wir werden sie auch nochmal so mit in den Podcast bringen. Es war aber so, dass die Leiche in sehr viele Lagen Plastik eingehüllt wurde, nochmal mit Paketband verklebt wurde und vorher auch schon der Verwesungsprozess gestartet hat und dadurch ein starker Geruch ausgetreten ist. Der Täter hat mit Duftkerzen und Nelken versucht, diesen Geruch zu übertünchen. Und es kam später auch zu einer Durchsuchung der Wohnung des Täters mit Spürhunden, die Leiche aber erstmal gar nicht gerochen haben. Also was hat man da für Möglichkeiten oder diese Hunde auszutricksen?
Ja, zunächst
kann man
mal,
die damit ablenken?
Ja, zunächst mal muss man sagen, also so Hunde, die sind ja von ihrer Geruchsfähigkeit sensationell veranlagt. Ja, mit was weiß ich, 300 Millionen Geruchszellen ist das schon bemerkenswert. Wir Menschen haben vielleicht 20, 30 Millionen. Grundsätzlich ist es so, dass die Geruchsmöglichkeiten eines Hundes sehr differenziert sein können. Das bedeutet also, dass man weiß, dass man bestimmte ätherische Öle zum Beispiel einsetzen kann, wo ein Hund sehr drauf nicht gerade produktiv reagiert, das weiß man. Aber zum Beispiel bei Nelken oder Duftkerzen ist das also eher weniger der Fall. Allerdings in dem konkreten Fall, der Hund muss ja auch Bezug gehabt haben. Es gibt mehrere Gründe, die also für eine gewisse Wahrscheinlichkeit sprechen, dass er deshalb nichts gerochen hat, weil möglicherweise die Leiche ja mit etlichen Plastikteilen wirklich sehr, ich sag jetzt mal, geruchsneutral verpackt war.
Ich glaube, es waren 25 Lagen.
So.
Ne? Und dann noch das Paket drum.
Wenn man dann aus dem Fall weiß, dass das auch noch eine mumifizierte Leiche war, dann muss man sagen, das ist sehr ungewöhnlich. Das kann also nur daran gelegen haben, dass tatsächlich kein Sauerstoff dazugekommen ist oder rausgetreten ist und dass möglicherweise auch diese Duftelemente für einen Hund nicht in dieser Intention vielleicht auch überhaupt nicht freigesetzt worden sind. Denn wenn man den Fall ja mal gehört hat, dann weiß man, dass die Hunde eine Blutspur entdeckt haben, die sie gerochen haben.
Genau.
Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eigentlich in einer bestimmten Höhe eine Blutspur, die mit einem Brett verdeckt war, noch relativ unwahrscheinlich. Da fragt man sich, eine Leiche, ja, die dort monatelang liegt und einen intensiven Geruch hat, das ist bemerkenswert. Das ist ja auch dem Fall auch nicht bekannt, ob jetzt die Anbewohner, die sich vorher mal beschwert haben über Geruch, dann später noch beschwert haben, vielleicht hat dieser Geruch dann möglicherweise nicht mehr stattgefunden. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja. Die abschließende Erkenntnis ist heute, dass es grundsätzlich, bis auf wenige Ausnahme, tatsächlich nicht möglich ist, Hunde zu täuschen. Was im Einzelfall aber immer eine Problemlage sein kann. Es kann immer im Einzelfall so sein, dass ein Hund abgelenkt wird, dass er möglicherweise zu lange eingesetzt wird. Da müsste man vielleicht einen Experten, den Hundeführer dazu fragen, wie das im konkreten Fall aussieht. Ja. Aber allgemein hätte ich da keine Bedenken.
Okay. Ich bedanke mich. Das war wieder alles sehr, sehr interessant und aufschlussreich und freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch. Und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und schalte dann jetzt rüber zu Philipp, Zeno und Shaggy.
Alles klar. Vielen Dank auch nochmal und einen schönen Tag noch.
Ebenso.
Danke. Ciao. Ja, dann nehmen wir den Ball auch wieder gerne auf von Lisa, denn wir sitzen jetzt hier in einer kleinen Viererrunde zusammen. Lisa ist da, Shaggy ist da, ich bin da, aber vor allen Dingen ist unsere Stimme da. Und die Stimme hat natürlich auch einen Namen, ihr alle kennt sie. Diese Stimme, ihr kennt auch den Namen schon. Hallo Philipp, Philipp Bösand ist bei uns.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, das freut uns natürlich umso mehr. Wir nutzen die Gunst der Stunde, um dich mal unseren Hörern auch ein bisschen weiter vorzustellen. Du stellst ja immer unsere Fälle vor allen Dingen vor. Wie bist du denn überhaupt zu uns gekommen? Wie ist das denn vonstatten gegangen, dass du jetzt True Crime Podcast Stimme bist?
Eine ganz intelligente, schlaue, kulturbeflissene Person aus eurem engsten Kreise hat mich angesprochen, ob ich nicht Interesse daran hätte, nämlich Lisa, meine Vorgängerin sozusagen. Und die hat mich gefragt, na, also da verändert sich bei uns etwas im Podcast. Und ich war natürlich erst geschockt, was, Lisa hört auf als die Stimme, das kann doch nicht wahr sein. Aber als ich dann wusste, um was es geht, da also, habe ich mich natürlich nicht lange bitten lassen und ich bin total froh, dass ich bei euch sein darf.
Gefällt dir es bei uns? Dass
ja.
Ich meine, gut, was sollst du jetzt auch anderes sagen, wollen wir ehrlich sein, aber
richtig.
Es ist ja kein Metier, was dir eigentlich so per se in die Wiege gelegt ist. Du bist jetzt kein True-Crime-Fan, kein Ausgemachter.
Nee, bisher nicht. Also ich habe zwar viel mit Kriminalfällen zu tun, aber die sind dann alle fiktiver Natur und nicht realer Natur. Das ist ja, finde ich, schon nochmal ein Unterschied.
Ich dachte, das sagt eigener Natur, aber das ist
also nicht, dass ich es nicht gesagt habe. Ja, es gibt ja so bestimmte Rollen, die du immer wieder sprichst, ne?
Ja, also Bösewichter, da bin ich schon sehr gern drauf besetzt. Mhm. Ich gebe zu, macht aber auch total viel Spaß.
Und da sind wir nämlich schon bei dem Punkt, was machst du denn eigentlich? Du bist ja nicht nur bei uns die Stimme, sondern du bist ja viel mehr. Du machst ja viel mehr in diesem Bereich.
Ja, ähnlich wie Lisa bin ich auch Synchron- und Hörspielsprecher vor allem. Also in ganz vielen verschiedenen Hörspielen wirke ich mit, wie wir gerade schon die Rede hatten, Bösewichte sind da sehr beliebt, was eben sehr viel Spaß macht. Überhaupt machen alle Rollen Spaß, die von der Art her so sind, wie man sonst persönlich, privat nicht ist.
Ja,
ja, also ja, da mache ich viel, aber auch noch bei anderen Podcasts diverse Dinge. Und ja, ich habe auch einen eigenen Podcast.
Das weiß ich besonders, denn ich durfte dort schon mal zu Gast sein.
Ach, du durftest da schon zu Gast sein?
Ich durfte da noch nicht eingeladen. Da würde ich mir also mal Gedanken machen.
Verstehe ich gar nicht, das muss uns irgendwie, also das ist doch, ja.
Was für ein Podcast ist es? Und berichte unseren Hörerinnen und Hörern mal, um was es da genau geht und was du da machst.
Ja, dieser Podcast ist wirklich gänzlich anders als Mörderische Heimat und das Besondere daran ist, dass Lisa dort auch eine Rolle spielt, nämlich sie ist unsere Stimme, wenn man das so will. Das heißt, wer unseren Podcast Nein, Doch, Oh hört.
Nein, Doch, Oh, das Bekannte. Nein, Doch, Oh.
Der Filmpodcast.
Ah, guck mal, da haben wir es schon.
Da ist sie schon.
Ja. Genau, wer das einschaltet, der hört erstmal Lisa zur Begrüßung und auch sonst noch an manch anderer Stelle. Und das ist ein Podcast, wie der Name Filmpodcast vermuten lässt, in dem es um Filme geht. Aber unsere Hörerinnen und Hörer, die können uns eigene Filmvorschläge zusenden. Wir losen dann aus und dann müssen wir die vorgeschlagenen Filme gucken. Es gibt einen Guckzwang.
Ich weiß aber auch, dass ihr diesen Guckzwang auch schon mal umgangen habt und das auch mit einer Person hier in der Runde, so wie ich mich erinnere.
Wir schauen 10 Uhr an.
Ja, genau.
Ein absolutes Gerücht.
Das kann er sich gar nicht erklären.
Nee? Nein. Wie war denn das nochmal?
Naja, also darf ich das erzählen, wie das war?
Sehr ungern.
Also, ich habe es ja gerade erwähnt, das Konzept, genial und ausgeklügelt. Guckzwang, das ist ja das Lustige, ne? Dass man eben auch Filme gucken muss, auf die man vielleicht privat nicht so Lust hätte und sich dann damit auseinandersetzt, was zu sehr heiteren Folgen führt. Und als Zeno dann zugesagt hat, na klar, bin ich gerne dabei, haben wir ihn den Film genannt, der ausgewählt wurde. Es war, erinnerst du dich?
Fast and Furious 10.
Genau.
Oder X.
Oder? Fast X. Ja. Wie die Pros der Reihe, so wie ich natürlich keiner bin, sagen. Und deine Reaktion war natürlich sofort voller Begeisterung.
Ein absolut ganz klares Oh nein.
Nein.
Doch.
Richtig, und damit wurde unser Konzept auch schon gekippt. Aber ich muss zur Verteidigung von Zeno sagen, du bist nicht der erste Gast. Denn komischerweise haben wir häufiger Gäste, die ziehen sich dann die wollen nicht so gerne Filme gucken, die man ihnen aufzwingt. Die bringen dann eigene mit und sowas bei dir auch. Ja. Was aber natürlich nicht schlimm ist.
Es hat ja auch gut gepasst, denn ich habe mir natürlich einen Film ausgesucht, der ein bisschen zum Genre mörderische Heimat passt. Ich habe mir nämlich einen Miss Marple-Film ausgesucht. Ja. 16:50 ab Paddington. Und ich muss da nochmal sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Also wer das noch nicht gehört hat, das ist jetzt der Hörtipp des Tages, nachdem ihr alle mörderischen Heimat-Folgen natürlich durchgehört habt.
Doppelt.
Bitte doppelt, genau. Ja. Einmal zu Nein doch, oh, dem Film-Podcast rüberschalten und zumindest mal die Folge hören, wenn ich auch da alle mit mir, wo ich über Miss Marple 16:50 ab Paddington mit euch sprechen
durfte. Das ist natürlich
das war sehr lustig. Das, war
das
sehr
können wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwie verlinken und in den Shownotes.
Das machen wir. Mindestens, ja. diese
Oder vielleicht schneiden wir sogar mal so ein kleines Snippet hier rein.
Oh ja, dann jetzt machen wir das hier was zu hören.
Genau jetzt.
Ich habe früher tatsächlich schon immer sehr früh mit meiner Mutter diese ganzen alten Schinken geschaut.
Diese Szene hat mich schon als Kind dermaßen gecatcht und auch heute noch.
Das meine ich, er ist gut gealtert. Das sind so die Urängste, die viele ansprechen.
Und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, Thomas, toll inszeniert. Mhm. Das ist die Melodie der Puderdose.
Die Melodie der Puderdose.
Der neue Film mit Zeno Diedemann, Thomas Plum und Philipp Bösart.
Es ist der 15 Uhr Express bis Brackenton, aber es wird nicht 15 Uhr Express bis Brackenton ausgesprochen, sondern sie sagt Brackenton, die Familie dann Eckenthorpe.
Eckenthorps.
Ja gut, oder ich meine der Alexander. Deutscher geht's nicht. Ja. Alexander.
Passt schon,
machen wir super. Mal gibst uns noch einen. Ein bisschen deutscher, bitteschön.
Ja, Namen sind da Schall und Rauch.
Brian.
Hey, Brian.
Man weiß es nicht. Ist aber nicht der Sohn, sondern der Schwiegersohn.
Da. Der Vater vom Alexander ist das, ne?
Genau.
Und der Nachbar des Schwiegersohns.
So. Aber der Vater von Alexander ist nicht der Sohn der Familie, es ist der Schwiegersohn.
So.
Nee, das war der Cousin der Nichte.
Achtung, wegen einer Verzögerung im Betriebsablauf können Leichen erst bei Bad Kissingen aus dem Fenster geworfen werden.
Bitte wirken Sie langsam.
Der Film hat Spannung, der Film hat humoristische Momente.
Nein, doch. Oh. Der Filmpodcast.
Man weiß, hier passiert gleich was. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Ihr bestimmt, was Sie gucken.
Ja, cool.
Ja.
Ja, spannend, Zeno, auch mal einen anderen Kontext.
Ja, ne, mal was ganz anderes.
Ja, man lernt total viel von diesen Filmen, wenn man die sich mal mit einem besonderen Fokus anschaut. Da sind viele Sachen mir aufgefallen, die ich 30 Jahre lang, seit ich den Film, vielleicht auch noch ein bisschen länger, geschaut habe, nie aufgefallen sind. Also das ist ganz toll. Und ihr macht das auch toll, muss ich sagen. Also es macht richtig Spaß, bei euch zu Gast zu sein.
Das war auch wirklich sehr schön. Wir hatten viel Spaß, ja.
Hast du dir währenddessen dann Notizen gemacht oder dir vorher noch mal ein paar Fragen dazu aufgeschrieben?
Beim Filmschauen habe ich mir tatsächlich im Handy so ein paar Notizen gemacht, was mir gerade aufgefallen ist. Und dann, das Lustige ist, obwohl ja alle drei den gleichen Film schauen, fallen den Leuten dann doch unterschiedliche Sachen oft auf. Und man sagt, ja stimmt, genau, ist mir noch gar nicht aufgefallen, du hast recht und so.
Ja, und wir haben so eine schöne Mischung aus, also es geht in der Regel sehr oft sehr unterhaltsam und lustig zu. Wir driften auch mal ab ins absolut Quatschige, aber wir haben auch immer viele tolle Fakten, die wir noch einstreuen. Ja, und man entdeckt eben dann auch gemeinsam Dinge, die einem nie aufgefallen sind. Mein Lieblingsfilm aus der Marple-Reihe, 100.000 Mal gesehen gefühlt und trotzdem habe ich viele Dinge nicht bemerkt, die dann erst in unserem gemeinsamen Gespräch so aufgekommen sind.
Ja.
Die Unsinnigkeit des Mörders oder der Mörderin, ich will jetzt nicht spoilern.
Ich wollte sagen, das ist nicht
also,
zu viel erzählen hier.
Wie der Akt vollzogen wird und wie später die Auflösung dann hergeleitet wird, ist absoluter Wahnsinn. Unnötig. Es geht nur um den Effekt für den Film. Ist mir nie aufgefallen.
Die Beseitigung der Leiche, ich sage nur Mauer, die Riesenmauer.
Mehr davon könnt ihr in dem Podcast hören. Aber ich will mal ganz kurz auf eure Historie zurückkommen. Ihr habt euch ja bei einem Hörspiel auch kennengelernt, aber ihr habt in den Live-Shows auch erzählt, dass ihr mal auch eine Art Liebesszene in einem Hörspiel gemeinsam hattet.
Genau, denn bei den Hörspielen ist es meistens so, wir bekommen das Skript, wir wissen, welche Rolle unsere ist und dann wird das einzeln aufgenommen, geixt. Also wir wissen manchmal gar nicht, mit wem wir da eigentlich im Dialog sind, weil das einzeln aufgenommen wird. Und gerade bei Hörspielen höre ich später total gerne immer noch mal rein, um zu gucken, wie harmoniert das mit den anderen so und mit wem agiere ich denn da überhaupt gerade. Und da hatten Philipp und ich auf einmal beide eine Erkenntnis. Das war so, huch, warte mal. Ist das der Philipp?
Ist das die Lisa?
Bin ich da jetzt mit Philipp in dieser Szene?
Sind wir gerade heiß am Flirten?
An der Theke?
Oh mein
Gott, das heißt, hört ihr das dann im fertigen Schnitt dann das erste Mal?
Wenn es veröffentlicht
ist. Wenn es veröffentlicht ist. Ja. Das heißt, vorher wusstet ihr das nicht.
Nee. Ist ja witzig. Also manchmal weiß man das, manchmal steht es einfach schlicht und ergreifend noch gar nicht fest. Man ist vielleicht einer der Ersten, die was aufnimmt. Beziehungsweise man hat einfach damit ja nichts zu tun. Das sind organisatorische Dinge der Labels. Ja, und dann ist es später eine Überraschung. Wir sind schon in einigen Hörspielen gemeinsam aufgetaucht. Ja. Das ist immer schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe.
Und auf eins freue ich mich auch noch sehr, was zwar noch gar nicht draußen ist. Also die Reihe hat zwar schon angefangen, aber du bist zwar noch nicht aufgetreten, aber dürfen wir das schon sagen? Ja, oder?
Ach so, ah ja.
Oder? Also ist ja.
Ich denke schon.
Ja, ja. Ich erlaube es euch.
Das ist super. Vor allem, du bist ja auch großer Fan dieser Reihe. Ja. Und zwar bei He-Man.
Ja, das stimmt.
Sind wir beide.
Genau. Ich verrate aber, also du bist ja schon zu hören, sowieso.
Genau, als Teela.
Ja, ich noch nicht, deswegen werde ich auch noch nicht verraten, wie die Rolle heißt. Ja. Weil ich auch gar nicht genau weiß, ab welcher Folge sie auftaucht.
Ja, aber es ist ja geplant und da freue ich mich.
Aber Skeletor kommt doch relativ früh, oder?
Können wir das wegbieben?
Ja, Skeletor ist ja schon da.
Nee, Gringer auch.
Ja, ja. Das stimmt.
Ich bin gespannt. Ich frage dich nach der Aufnahme dann auf jeden Fall. Ich finde es interessant.
Ja, okay, sehr schön.
Eine Sache würde ich gerade noch erwähnen, denn du machst diesen Podcast ja nicht alleine. Du machst das mit einem Kollegen zusammen.
Das stimmt natürlich.
Den wollen wir nicht vergessen, nämlich der Thomas.
Ne? Richtig, Thomas Plum, genau. Wir beide zusammen machen das. Er ist auch Hörspielautor übrigens. Auch da haben wir für ihn, für Thomas haben wir schon mehrere Hörspiele aufgenommen oder auch Kurzgeschichten eingelesen. Ja. Der Story-Podcast, ne, heißt es, glaube ich.
Ja, oh, das war auch eine tolle Sache.
Das ist eine schöne Sache, Thomas. Genau. Da schreibt der Thomas Kurzgeschichten, die verschiedene Kolleginnen und Kollegen von uns dann einlesen, auch mit kurzer Interviewsequenz. Und das ist wahnsinnig spannend zu hören, A, was Thomas für unterschiedliche Geschichten immer schreibt und B, wie die so auf unterschiedlichste Art und Weise vorgetragen werden.
Ja.
Ich würde gerne nochmal den Bogen zurück zum True Crime Podcast spannen. Denn nun bist du ja bei uns die Stimme. Zwangsläufig musst du jetzt auch ab und zu mal reinhören. Ich hoffe, es unterhält dich dennoch.
Ja, auf jeden Fall.
Gerade bei der letzten Staffel gibt es ja durchaus Anknüpfungspunkte, denn die hat ja in Rheinland-Pfalz gespielt.
Ja.
Deinem Bundesland sozusagen, aus dem du kommst, in dem du lebst. Hattest du da einen Lieblingsfall oder einen Fall, mit dem du irgendwas verbindest?
Ja, also die Folgen habe ich natürlich alle gehört. Und ich finde es immer so schwierig, von Lieblingsfall zu sprechen. Aber ja, ich weiß natürlich, wie ihr das meint. Da hat mir, weil es auch wirklich sehr nah ist, der Fall aus Koblenz sehr gefallen. Mhm. Also vor allem, ich weiß, du sagst immer, der ist aufgelöst, ist der, wie nennst du es immer, aber nicht hundertprozentig.
Ja, also es ist geklärt, ja, im Urteil gesprochen, aber es ist nicht ganz geklärt, ob das denn auch wirklich zu 100% alles so stattgefunden hat, wie es nun verurteilt wurde. Also es gab kein Geständnis in irgendeiner Form. Es wird immer noch von der Beschuldigten angezweifelt, dass dem so ist. Aber das Urteil wurde erstmals gesprochen. Ne?
Genau,
also
das war
daher dieser, ist es so ein bisschen unklar. Trotzdem fühlt es sich so nicht so ganz richtig. Es gibt viele Fragen noch in diesem Fall in Koblenz. Das war dieser Fall Schemmer, wo dieses Ehepaar
richtig,
ermordet
genau.
Wurde,
zu Hause. Mutmaßlich von einer.
Und das spielt in deiner Ecke.
Person, ne? Aus dem hohen Norden. Genau, das spielt genau bei mir um die Ecke und das fand ich schon sehr spannend. Und ist mir im Gedächtnis geblieben, ebenso wie der Fall des Autobahnsnipers, aber aus einem anderen Grund. Wegen diesem schönen, ich habe es schon mal bei den Live-Shows erzählt, wegen dieses schönen Flusses aus dem Dorf. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen.
Es war ein Bach.
Grützbach.
Rotzbach.
Der Rotzbach.
Da wolltest du Urlaub machen, ne?
Da wollte ich jetzt Urlaub. Urlaub am Rotzbach. Klingt auch eigentlich wie so ein TKKG-Fall.
toller Vergleich. Du hast gerade die Live-Shows angesprochen. Wie war es für dich, mit uns da auf der Bühne zu stehen, vor ausverkauftem Haus? Dann
großartig natürlich. Jetzt war ich ja letztes Jahr schon mal als Gast dabei und habe mir noch Lisa und euch gemeinsam angeguckt. Und es hat total viel Spaß gemacht. Also ich freue mich sowieso, euch immer zu hören und zu sehen. Und ich finde, ihr seid ein schönes, eingespieltes Team. Und es fällt mir natürlich total leicht, da reinzukommen. Und insofern hatte ich auch wahnsinnig viel Freude mit euch. Auf der Bühne, hinter der Bühne, war ganz toll.
Ja, das können wir, glaube ich, nur zurückgeben, denn du bist ja Teil des Teams nun. Also deswegen, wir suchen uns ja nicht irgendwelche Leute aus, das muss schon passen. Und ich glaube, das hat nicht nur uns, das hat vor allen Dingen auch den Gästen wahnsinnig viel Spaß gemacht, ein bisschen was von dir zu erfahren, so wie wir es jetzt hier in dieser Extra-Folge genauso gemacht haben. Das wollen wir in Zukunft öfters mal nutzen, um Personen auch ein bisschen bekannt zu machen, vorzustellen, die mit uns zusammenarbeiten, die im Team mit sind, die aber vielleicht jetzt nicht immer vor den Mikrofonen sitzen.
Genau.
Da gibt es ja noch ein paar Personen, die wir dann gerne euch auch mal vorstellen möchten.
Ja, und Live-Shows war das nochmal ein Stichwort, ganz zu Ende unserer Extra-Ausgabe. Weisen wir nochmal auf die Live-Shows hin. Wir sind ja jetzt die Sommershow, Sommer-Special, wie es so schön heißt, am 7.6. in der Orangerie in Fulda. Und die Live-Shows im Kreuz, auch die finden ja statt, 9. und 10.01.26. Und es sind für alle Veranstaltungen schon sehr, sehr viele Tickets verkauft worden.
Absolut, deswegen seid schnell. Wir wissen, die Shows sind meistens ein halbes Jahr vorher fast schon ausverkauft, zumindest die Shows im Kreuz. Und für das Sommer-Special, da gibt es auch mittlerweile, glaube ich, nicht mal mehr die Hälfte
der Karten. Ja, ja, die Hälfte, über die Hälfte der Karten, und es ist ein großes Haus.
Ja. Wenn ihr das jetzt hört, greift zu. Es könnte dann schon zu spät sein. Mein Gott.
Ja, und in 2 Wochen geht es dann auch los mit der neuen Staffel.
Genau. So ist es. Wir haben es ja schon angeteasert, was passiert, wo es hingeht. Es geht nach Niedersachsen. Großes Bundesland, viele spannende Fälle. Wir freuen uns schon drauf. Ich hoffe, ihr freut euch ebenfalls drauf. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank, Philipp, dass du heute hier zu Gast warst. Und
danke euch.
Den Vorhang mal gelüftet hast und wir ein bisschen reinschauen konnten.
Das war das Extra. Mörderische Heimat.
Der Kriminalpodcast.
Mit echten Fällen aus deiner Region.